Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Zunächst aus dem Heiligen Koran ein Gotteswort. Es sind die Verse 22 und 23 der Sure 16, Nachl.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Euer Gott ist der eine, einzige Gott. Doch die nicht ans Jenseits glauben und die Wahrheit leugnen und voller Hoffart sind, sträuben sich, sich dem einen Gott zuzuwenden. Zweifellos aber weiß Gott, was sie verbergen und offenkundig machen. Wahrlich, die Hoffärtigen und sich gegen die Wahrheit sperrenden mag Gott nicht.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, den 29. März 2025, gleich dem 9. Ferwardin 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich den Nowruz-Feiertagen. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamische Kultur und Zivilisation. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Moral, islamisch gesehen. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich den Nowruz-Feiertagen. Bleiben Sie dran!
Neujahrszeit und Frühlingsbeginn gehören in Iran zusammen. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar. Das Erwachen der Natur und die Geburt des neuen Jahres sind, na, man könnte sagen, Zwillinge, die in diesen Tagen geboren werden. So einiges darüber, wie ihre Ankunft in Iran begrüßt wird, sagten wir bereits. Nun wollen wir ebenfalls in diesem Zusammenhang auf einen Brauch hinweisen, der wohl überall in diesem schönen Sonnenland praktiziert wird und besonders lebenswert ist. Und zwar geht es um das Haftsinn. Lassen Sie uns nach ein paar Takten Musik erklären, was darunter zu verstehen ist.
Wie gesagt, in den meisten Gegenden Irans gibt es diesen Brauch, also da wird in den allerletzten Stunden des alten Jahres ein kleiner Tisch oder ein besonderer Platz im Haus, der Blickfang ist, beispielsweise auch ein größeres Tablett mit einem extra dafür bestimmten Deckchen geschmückt, auf das dann sieben Dinge kommen, die alle in der persischen Sprache mit einem scharfen S beginnen, mit Sin, wie das scharfe S hierzulande heißt, beispielsweise Sabze.
Also das Grün, das man aus Getreidekörnern oder Linsen keimen lässt und zum Grünen bringt. Wir sprachen bereits darüber.
Dann Sir.
Knoblauch.
Senjet.
Eine Art Mehlbeerensamen.
Serke.
Essig.
Sib.
Apfel.
Somak.
Der rötlich-säuerliche Samen der Porphyrgewürzpflanze.
Und Samanu.
Ein Weizenkeim bzw. Malzbrei, der voller Vitamine ist, ein idealer Energiespender und zudem eine typisch iranische Spezialität. Also, sieben Dinge, die mit Sin bzw. dem scharfen S beginnen. Daher auch der Name Haftsin. Darüber hinaus aber gehören zum Haftsin noch bunt bemalte gekochte Eier, eine Schale mit Obst, eine Schale mit Süßigkeiten, eine mit Nüssen und Knabberkernen, dann ein hübsches gläsernes Gefäß mit kleinen Goldfischen und oftmals auch noch der obligatorische Spiegel, der Aufrichtigkeit symbolisiert und Kerzenschein. In einigen Gegenden wird zum Fest extra Neujahrsbrot gebacken und spezielles Neujahrsgebäck, die ebenfalls auf das Haftsinn kommen. Besonderer Schmuck sind dann noch Frühlingsblumen, vorzugsweise Hyazinthen, deren persischer Name Gule Sombol ist und dieses Sombol ebenfalls mit Sin, also dem scharfen S, beginnt.
Ja, und höchste Zierde, der heilige Koran, aus dem zum Jahreswechsel rezitiert wird und der unbedingt zum Haftsehen der muslimischen Iraner hinzugehört. Und nun, mit dem ersten Augenblick des neuen Jahres, wird das spezielle Neujahrs-Doa, ein Bittgebet zum neuen Jahr, rezitiert.
Ya mughallib al-qulub wal-absar, ya mudabbir al-layl wal-nahar, ya muhawwil al-hawl wal-ahwal, hawwil halana ila ahsan al-hal.
Mit diesem Doa wird Gott um Folgendes gebeten, nämlich: Ebenso wie er die Schöpfungsgesetze so schuf und bestimmte, dass gegen Winterende und zum Frühlingsbeginn in der Natur erstaunliche Veränderungen vor sich gehen und alles zu neuem Leben, zu Blühen und Gedeihen erwacht, also dass Gott auch in uns, in unseren Herzen und Sinnen Veränderungen und Wandlungen hervorrufen möge, Wandlungen, die uns zu unserer Berichtigung, Bereinigung und Veredelung führen.
Zusammenhang mit dem Jahreswechsel, das heißt den Augenblicken, da er sich vollzieht, gibt es ebenfalls so allerlei Bräuche. Gemäß ihrem islamischen Glaubensgut und zudem motiviert von der Natur selbst, die sich in dieser Zeit erneut bzw. zu neuem Leben erwacht, und säubern die Iraner nicht nur ihr Heim und ihren Lebensraum, sondern bereinigen sich auch selbst ihr Denken, ihr Wollen und Verhalten.
Die Patina, die sich ja immer wieder aufs Neue in des Menschen Herz ansetzt bzw. ansetzen will, muss fort. Das neue Jahr soll nicht mit Unschönem und Unsauberen, ob um uns herum oder in uns, begonnen werden. Das Unschöne und Morastige des alten Jahres will man nicht mit ins Neue hinübernehmen. Viele sind es auch im ganzen Lande, die den Jahreswechsel in der Moschee oder sonstigen geheiligten Stätten begehen wollen, dieweil es bei anderen Brauch ist, ganz besonders diese Augenblicke im eigenen Heim, im Kreise der Angehörigen zu verbringen, aus dem Koran zu rezitieren, sich Gott in innigem Gespräch mitzuteilen und ihm Bitten und Hoffnungen vorzutragen. Beispielsweise den Wunsch nach einem guten neuen Jahr, einem neuen Jahr voller Segen, nicht nur für sich selbst, sondern für alle, weit und breit.
Auch die Wallfahrtsorte sind an diesen Tagen stark besucht. Somit verwundert es auch nicht, dass all jene Städte in Iran, in denen sich ein wichtiger Wallfahrtsort befindet, gerade in der Neujahrszeit ganze Völkerscharen in sich beherbergen. Und alle sind voller Hoffnung, voller Zuversicht und auf Vertrauen zu Gott.
In Shiraz ist in diesen Tagen das Haram-e-Shar-Cheragh wichtigster und beliebtester Ort. In Rom Haram-e-Hazrat-e-Masumi. Viele, viele besuchen in Teheran und Rey das Grabmal Imam Khomeinis und das Haram-e-Hazrat-e-Abdulazims. Und in Mashhad ist es das Haram-e-Imam Rezas alayhi salam, das aufgesucht wird. Voller Liebe, voller Hingabe, voller Hoffnung. Nebenbei, was wir eben nannten, sind nur einige wenige jener vielen religiösen und geheiligten Städten in Iran, die ebenfalls stark besucht sind, das ganze Jahr über, doch insbesondere zum Jahreswechsel.
Und natürlich nicht nur von denen, die dort leben, sondern aus nah und fern, selbst aus dem Ausland, kommt man herbei, um das neue Jahr in diesen heiligen Orten zu beginnen.
Wohl am stärksten besucht ist jedoch das Mausoleum Imam Rezas alayhi salam. Viele Tausende strömen herbei zu ihm, mit dem Flugzeug, dem Auto, der Eisenbahn, einige auch zu Fuß. Diese gesamte Wallfahrtsstätte mit sämtlichen Veranden und Höfen, die zu ihr gehören, einschließlich der vielen Straßen und Gassen in ihrem Umkreis, sind zum Jahreswechsel, wie man so sagt, proppenvoll und alle damit beschäftigt, zu Gott zu beten, ihn anzurufen, anzuflehen und Imam Reza um Fürsprache bei Gott zu bitten.
Interessant ist auch dies zum Jahreswechsel, also in den Augenblicken, da das alte Jahr dem neuen weicht, gehen die Lichter und Lampen des Haram-e-Imam Reza dreimal aus und an und Trommelschläge ertönen. In dieser Weise wird das neue Jahr begrüßt, Freude und Frohsinn bereitet sich aus und Zuckerwerk und kleine Münzen werden in die Anwesenden verteilt.
Und alle lassen ihren Segenswunsch und Friedensgruß für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam und sein Ahlul Bayt alaihi salam erklingen, beglückwünschen sich gegenseitig zum neuen Jahr und viele verrichten nun in der Nähe des Grabmales Imam Rezas das Gebet oder rezieren das Ziyaratnameh.
Worunter andächtig innige Worte im Zusammenhang mit Imam Reza alaihi salam und dem Besuch bei ihm zu verstehen sind.
Was ebenfalls charakteristisch ist für das neue Jahr in Iran, sind die gegenseitigen Besuche, die nun erfolgen. Neujahrsbesuche bei Angehörigen, Freunden, Nachbarn. Auch dies ist ein alter Brauch, der zum Kulturgut der Iraner gehört und mit dem religiösen Denken eng verwoben ist. Denn dieses einander besuchen und sich erkundigen nach dem Befinden der Verwandten, Freunde und Nachbarn ist etwas, das im Islam stark betont und empfohlen wird, ist Sele Rahem, wie dieser Brauch in der islamischen Kultur genannt wird.
Und der tiefe Sinn dieser Sitte ist, um auf diese Weise durch dieses Einander auf- und Besuchen über das Befinden voneinander zu erfahren und sich, falls erforderlich, Beistand und Hilfe sein zu können.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bahram Bachlan mit dem Titel Raze Penhan, das heißt Mysteriöser Geheimnis.
Oh. Thank you.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamische Kultur und Zivilisation.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Die Errungenschaften der muslimischen Gelehrten in verschiedenen Zweigen der Wissenschaft, speziell der Mathematik, sind umfassend. Ein relativ unbekannter Mathematiker namens Ibrahim Erlidusi, von dem man weiß, dass er um 952 nach Christus in Damaskus gelebt hat, führte mehrere Neuerungen in der Mathematik ein. Erlidusi hat in seinem Werk Indisches Rechnen die Dezimalbrüche vorgestellt. Dieses Buch fand erst viel später Beachtung, und zwar ca. 500 Jahre nach seinem Tod. Der Mathematiker Ghiyasuddin Jamshid Kashani, 1380 bis 1429, griff seine Theorien auf. Die muslimischen Mathematiker haben als erste die Algebra in die Geometrie eingebracht und mit algebraischen Gleichungen geometrische Fragen gelöst. Musa ibn Shakir ist einer der besten iranischen Gelehrten im 3. Jahrhundert nach der Hijra, 9. Jahrhundert nach Christus gewesen. Er hat mit seinen Söhnen zahlreiche Forschungen in Mathematik und Geometrie durchgeführt, und im Westen haben die Wissenschaftler später seine übersetzten Werke ausgiebig benutzt. Seine Söhne haben die Kreisfläche mit relativ neuen Methoden berechnet und das Verhältnis Kreisumfang-Durchmesser zur Messung der Fläche von Körpern untersucht. Der Mathematiker Abu'l-Hasan Sabit ibn Qura, 835 bis 902 nach Christus, hat ebenfalls zur Weiterentwicklung der Mathematik in der islamischen Ära beigetragen. Er lebte in Harran, heutige Südtürkei. Sabit ibn Qura beherrschte Altsyrisch, Griechisch und Arabisch. Seine Werke ebneten den Mathematikern nach ihm den Weg zu neuen Entdeckungen. Ibn Qura legte interessante Methoden zur Messung des Volumens und der Flächen von Körpern vor. Seine Werke enthalten einige Aussagen und zum Teil Aussagen von griechischen Mathematikern, die er ins Arabische übertragen hatte. Ein verdienstvoller weiterer Mathematiker ist Abu Said Shidzi aus Sistan. Er war ein Zeitgenosse des bekannten Abu Reyhan Biruni, und Biruni hat ihn in seinen Werken erwähnt. Shidzi führte neue geometrische Berechnungsmethoden ein. Er hat über 45 Bücher und Abhandlungen geschrieben, 43 davon behandeln mathematische Fragen, die anderen handeln von Astronomie, astronomischen Gesetzen und astronomischen Geräten. Der Gelehrte Abu Reyhan Biruni ist heute weltbekannt. Dieser iranische Wissenschaftler lebte von 973 bis 1048 nach Christus und kam in der Nähe der Hauptstadt der Khorasmshahs, heutiges Shiva in Usbekistan, zur Welt. Er hat zahlreiche Werke über die Mathematik, Astronomie, Geographie und Mineralogie geschrieben. Die meisten seiner 180 Werke, Übersetzungen und Entwürfe betreffen jedoch mathematische und astronomische Themen. Jedoch sind seine Werke leider nicht bei der Übersetzung von wissenschaftlichen Texten aus dem Arabischen ins Lateinische berücksichtigt worden. Zu seinen Errungenschaften gehört das Buch Al-Tafhim, welches seine Entdeckungen in der Geometrie, dem Rechnen und der Algebra enthält. Er hat zum Beispiel die Berechnung des spezifischen Gewichtes von Körpern vorgelegt und auch wertvolle Werke über die Trigonometrie verfasst.
Die Errungenschaften der Mathematiker der islamischen Ära gelten als Faktoren für die Weiterentwicklung der Mathematik. Auch der berühmte Avicenna, eigentlich Abu Ali Sina, hat außer in der Philosophie und Medizin und Astronomie Beachtliches auf dem Gebiet der Mathematik geleistet. Abu Ali Sina wurde 1980 nach Christus in der Nähe von Bukhara, heutiges Usbekistan, geboren. Er erlernte in seiner Heimatstadt Logik, Medizin und Mathematik. Mit 17 Jahren behandelte er erfolgreich den Samanidenkönig Nuh ibn Mansur. Er wurde bald sehr bekannt und durfte die königliche Bibliothek benutzen. Mit Gelehrten wie Abu Reyhan Biruni und Abu Nasr Iraki tauschte er sich geistig und verschiedenen Gebieten der Wissenschaft, insbesondere der Mathematik, aus. Eines von den vielen Werken, die er der Welt der Wissenschaft hinterließ, war das Buch Schafor, in dem er sich mit der Geometrie, der Rechenwissenschaft, Musik und der Sternkunde auseinandersetzte. Er beschrieb im Schafor Grundsätze, die für das Verständnis der mathematischen Regeln und ihren Nachweis notwendig waren, und befasste sich auch mit der Beschreibung der Regeln und Eigenschaften von Zahlen. Einen großen Beitrag zur Mathematik leistete aber auch der muslimische Gelehrte Khayyam Nishaburi, bekannt als Omar Khayyam. Viele kennen ihn als Dichter, aber er war ein großer Mathematiker und Sternkundiger der Muslime, der um 1048 in Nishabur das Licht der Welt erblickte und bis 1123 lebte. Er fand die Lösung kubischer Gleichungen und sein Werk über Algebra herrschte lange Zeit vor. Nicht zu vergessen ist auch Khaja Nasiruddin Tusi, der 1201 in der Stadt Tus zur Welt kam und sich in der Mathematik einen Namen machte. Er erlernte Literatur- und Religionsrecht bei seinem Vater, welcher ein bekannter Rechtsgelehrter und Hadithologe in Tus war. Danach wandte er sich Geisteswissenschaften wie der Mathematik und Theosophie, aber auch den Naturwissenschaften zu. Als junger Mann begab er sich nach Nishabur und erwarb mathematisches Wissen bei Meister Kamaluddin. Ihm ist der Bau der Sternwarte in Marore im Jahre 1259 zu verdanken. Er hat verschiedene Bibliotheken und Lehrzirkel gegründet und mit seinen Werken zur Weiterentwicklung der Wissenschaft beigetragen. Seine letzten Jahre verbrachte er in Marore mit Wissenserwerb und Schreiben von Büchern und verstarb 1274 in Qasimain bei Bagdad. Ghiyas ad-Din Jamshid Kashani, ca. 1380 bis 1429, ist ebenso ein verdienstvoller Gelehrter und Mathematiker der islamischen Ära gewesen. Er hat nicht nur wertvolle Bücher geschrieben, sondern viele astronomische Präzisionsgeräte erfunden, und die Gelehrten in Europa haben eingestanden, dass er in Mathematik weiter war als sie. Circa um 1421 ist er der Einladung des Ulugh Beg gefolgt und nach Samarkand umgesiedelt, um dort die Sternwarte zu verwalten. Eines seiner wichtigsten Werke ist Ar-Risalata Muhitia, Lernbrief über den Kreisumfang. Darin bestimmte er den Umfang des Einheitskreises sehr genau. Dieses Werk beendete er um 1424. Das Manuskript dieses Werkes wird heute in der Bibliothek der Heiligen Pilgerstätte Imam Reza a.s. in Mashhad aufbewahrt. Thank you.
Insgesamt lässt sich sagen, dass die muslimischen Gelehrten viel in der Mathematik geleistet haben. Sie haben auch sehr präzise Astrolabien angefertigt. Der Westen gelangte erst 500 Jahre später an diese Errungenschaften. Das Thema Rolle der muslimischen Wissenschaftler bei der Weiterentwicklung der Mathematik bedarf natürlich einer umfassenderen Untersuchung. Nichtsdestotrotz steht eines fest: Ihr Beitrag zur Mathematik ist von Bedeutung gewesen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Homir Sharif mit dem Titel Kutsch, auf Deutsch Auswanderung.
چشمه های روشن و جاری فسردن رودا یخ بستن و مردن دیگه حس و حرکتی نیست برکه مرده برکتی نیست ایلا دل شکست توی جاده
اگه خاکه، اگه آتیش، اگه باده، اگه آبه، یه قریب چشمه های روشن و جاری فسردن، رودا یخ بستن و مردن، دیگه حس و حرکتی نیست، برکه مرده برکتی نیست، چشمه های روشن و جاری
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Moral, islamisch gesehen. Weiterhin guten Empfang.
Moral, islamisch gesehen. Zu einem guten Wesen gehört gemäß der islamischen Morallehre noch mehr als das bereits Gesagte. Ein gutes Wesen zeichnet sich auch durch Aufrichtigkeit aus. Diese lässt sich bei einem Vergleich dessen, was Menschen sagen, mit dem, was sie tun, feststellen. Wenn sie ein gutes Wort und ein gutes Versprechen in die Tat umsetzen, dann sind sie aufrichtig. Laut dem Heiligen Koran ist Gott der Allmächtige, das vollkommene Sinnbild der Aufrichtigkeit. Und alle, die dem Glauben an den einen Gott folgen, müssen aufrichtig sein. In dem Vers 87 der Sure Nisa, Sure 4, heißt es: Allah, es gibt keinen Gott außer ihm. Er wird auch ganz gewiss zum Tag der Auferstehung versammeln, an dem es keinen Zweifel gibt. Und wer ist wahrhaftiger als Allah in der Aussage? Eines der wichtigsten Zeichen für die Wahrhaftigkeit Gottes sind seine Verheißungen. Sowohl die Verheißungen, die auf Erden Wirklichkeit werden, als auch die Verheißungen, die im Jenseits in Erfüllung gehen. Darüber spricht Gott in dem Vers 122 der Sure Nisa. Diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, die werden wir in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben, Allahs Versprechen in Wahrheit. Und wer ist wahrhaftiger als Allah in seinen Worten? Gott ist das Sinnbild der Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit, und er fordert seine Diener auf, seinem Vorbild zu folgen und immer aufrichtig zu reden und zu handeln, ihr ganzes Leben lang und bei allem auf und ab.
Thank you.
Der Koran beschreibt Menschen, die nach Wahrhaftigkeit streben, in der Sure Ahzab, Sure 33, im Vers 23, wie folgt. Unter den Gläubigen gibt es Männer, die das wahr gemacht haben, wozu sie sich Allah gegenüber verpflichteten. Unter ihnen gibt es manche, die auf diese Weise ihr Gelübde erfüllt haben und Märtyrer wurden. Und unter ihnen gibt es manche, die genauso denken, die noch warten müssen auf den Märtyrertod. Und sie haben keine Änderung am Bündnis vorgenommen und aufrichtig an ihm festgehalten. Die Wahrhaftigen nehmen einen hohen und besonderen Platz bei Gott ein. Sie werden so sehr von Gott gewürdigt, dass sie auf die Stufe seiner Auserwählten zu stehen kommen, denn es heißt im Vers 69 der Sure 4, Nessa: Wer Allah und dem Gesandten gehorcht, die werden mit denjenigen von den Propheten, den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den Rechtschaffenen zusammen sein, denen Allah Gunst erwiesen hat. Welch gute Gefährten jene sind! Im Leben besteht die Möglichkeit, dass jemand Wahrhaftigkeit heuchelt, um sich beliebt zu machen. Denn in dieser Welt werden die Menschen hauptsächlich nach dem, was sie sagen, und nach ihrem äußerlichen Verhalten eingeschätzt, und möglicherweise werden einige Heuchler bis an ihr Lebensende nicht entlarvt. Aber am jüngsten Tag bleibt nichts mehr verschleiert. Niemand kann etwas vormachen oder rechtfertigen. Dann nützt dem Menschen nur noch wahre Wahrhaftigkeit, um Gottes Zufriedenheit zu finden. Gott, der das Dasein mit allen seinen Geheimnissen genau kennt, wird am jüngsten Tag sagen: Dies ist der Tag, an dem den Wahrhaftigen ihre Wahrhaftigkeit nützt. Für sie sind Gärten durchalt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Allah hat Wohlgefallen an ihnen, und sie haben Wohlgefallen an ihm. Das ist der großartige Erfolg, an den nur die Wahrhaftigen gelangen. So lesen wir im Vers 119 der Sure 5 Maida. Die Art des Verhaltens von Personen kann Aufschluss über ihre Wahrhaftigkeit geben. Mit anderen Worten, wir können uns ansehen, in welchem Ausmaße diejenigen, die wahrhaftig erscheinen, ihren Grundsätzen treu bleiben und ob sie sich mit Leib und Seele für diese einsetzen und am Kampf gegen den Feind teilnehmen. Der Koran nennt die Merkmale für Wahrhaftigkeit und es heißt in der Sure 49, Hujurat, im Vers 15: Die wahren Gläubigen sind ja diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben und hierauf nicht zweifeln und sich mit ihrem Besitz und mit ihrer eigenen Person auf Allahs Weg abmühen. Das sind die Wahrhaftigen. Zweifelsohne kann kein Faktor so sehr wie die Wahrhaftigkeit im Handeln die Herzen für islamische Werte und Ziele gewinnen und eine Wirkung auf sie haben. Wenn ein gläubiger Mensch also anstelle von oberflächlichen schönen Parolen durch seine Taten zur Verbreitung der Kultur des wahren Islams Mohammeds Salawatullah alai dessen hohen Ziele in die Tat umsetzt, so ist dies zweifelsohne effektiver als jede andere Vorgehensweise. Imam Sadr, Friede sei mit ihm, hat zu seiner Zeit mit praktizierter Wahrhaftigkeit den größten islamischen Kulturwandel hervorgerufen. Er gibt uns folgenden guten Rat: Lade die Menschen nicht mit der Zunge, sondern durch deine Taten zum Guten und zur Wohltätigkeit ein. Die Menschen sollen eure tatsächlichen Bemühungen in allen Bereichen und eure Wahrhaftigkeit und Gottesfürchtigkeit sehen. Usule Kafi, Kapitel Aufrichtigkeit und Zuverlässigkeit. Zusammengefasst stellen wir fest, dass in unserer Zeit, wo ein harter Kampf zwischen Wahrheit und Lüge im Gange ist und die Anführer des internationalen Unglaubens mit allen ihren Werkzeugen und Methoden versuchen, das strahlende Antlitz des Islams verzerrt darzustellen, die beste Gegenmethode darin besteht, durch praktizierte Wahrhaftigkeit zum Islam einzuladen. Auf diese Weise können die Intrigen der Feinde zur Verleumdung des Islams vereitelt werden. Die Muslime müssen mehr denn je ihren wichtigen Pflichten nachkommen und fern von jeder leeren Parole und Heuchelei durch Wahrhaftigkeit in Wort und Tat den edlen wahren Islam des Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, stärken.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars.de ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.